Ja, ersten Punkt eingefahren. Platz 14, kein Relegationsplatz, ist immer schon mal gut als Hertha-Fan, ne? Und die Chancen gegen Frankfurt haben gereicht, ich glaube, für mindestens 6 Tore, also wahrscheinlich sogar 8. Ja. Damit herzlich willkommen, 37. Episode, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Ich begrüße die Runde. Hallo, Fahr.
Moin.
Hi, Flo.
Hallöchen.
Tachin Khalid.
Servus.
Haben wir das so erwartet, dass wir auf einmal wieder zurückschlagen, Khalid?
Ja.
Ja, hast du nämlich.
Ja, naja, ich hab ja gar ein 3-1 getippt, also es war ja durchaus auch möglich, aber ja, ich meine, wir sind ja grundsätzlich optimistisch, wir haben ja keine andere Wahl, von daher ja, also, aber es tat halt gut schon zu sehen, dass es dann auch wirklich mal ein vernünftiges Spiel gab.
Du hast ja zusammen mit Flo auf der Couch gehockt, wer war denn aufgeregter von euch beiden?
Grundsätzlich immer Flo.
Okay.
Flo, was hast du?
Ich hätte es nicht so gedacht, ehrlich gesagt.
Zu deiner Verteidigung zu sagen.
Naja, man merkt Khalid diese Aufregung meist nicht so an. Also der hat sich gut unter Kontrolle, während ich so immer so wie so ein Flummi auf der Couch hin und her hüpfe. Also ja, da hat er
sitzt
schon recht.
Doch 30 Zentimeter immer vom Bildschirm. Alleine das ist doch schon.
Ja, aber so er hat so eine Ruhe in sich.
Impliziert Aufregung.
Immer. Also, ja, stimmt. Der holt dann immer ständig aus der Küche irgendwas. Ich erinnere mich. Ja, aber Flo, willst du mal anfangen? Was hat dir gefallen beim Spiel gegen Frankfurt?
Also ganz klar Luke Bakio, ne? Also den muss man echt wieder rausheben. Der geht ab wie Schmidts Katze im Moment. Der ist an allen Aktionen beteiligt. Also wir hatten so eine Situation, wo wir auch mal so ein bisschen uns geärgert haben über ihn. Also vor allem Khalid hat es erwähnt. Der hat dann gesagt, spiel den Ball ab. Aber ich meine, früher haben wir immer geschrien, such den Abschluss. Ne? Der war an allen Aktionen beteiligt, der war an allen großen Chancen beteiligt. Es gab ja diese Situation, auch in allen Highlight-Beiträgen in diesem Spiel, wo das 1-0 gefallen ist, wo Luke Bakio auf den Flügel läuft. Und ich denke so, oder Khalid hat es auch gedacht, warum läuft der nicht? Der schläft fast ein. Und dann schlägt er diese Flanke rein und Serda im Körperkontakt mit Ansgar Knauf, ne? Unüberwindbar, ja, also dermaßen stämmig, dermaßen körperlich stark, setzt er sich da durch und köpft das Ding in die Maschen und wir konnten unser Glück erstmal kaum fassen. Und Hertha hat ja so weitergemacht, ne? Die haben die ersten 20 Minuten das Spiel bestimmt. Überhaupt hat Frankfurt in den ersten 42 Minuten nur einen einzigen Torschuss gehabt. Der war zwar wahnsinnig gefährlich und wurde wegen Abseits abgepfiffen, war aber kein Abseits, also wäre dann mit Videoassi auf jeden Fall zum Tor geworden. Aber der Alario hat das Tor nicht getroffen, können wir erstmal froh sein. Und viel mehr ist dann von Frankfurt auch nicht passiert. Und wir haben letztlich eigentlich wirklich sehr, sehr gute 20 Minuten und den Rest der ersten Halbzeit relativ ausgeglichene Minuten gehabt gegen Frankfurt. Und das war überraschend. Also ja, wir haben auch immer wieder Akzente nach vorne gesetzt. Und wer mir auch sehr gut gefallen hat, vor allem, weil er aktiv war, war der Konga, die Sturmspitze. Der wurde in die Startelf berufen, statt Selke zum Glück.
Heißt er nicht Kanga?
Der Typ von The Zone, der hat immer gesagt Konga. Das habe ich jetzt einfach mal so übernommen.
Okay.
Achso, und was ich noch sagen wollte, Ejuk war auch an der ersten Szene beteiligt. Der hat nämlich den Ball am Tor beteiligt. Der hat nämlich den Ball erkämpft, hat ihn dann rausgespielt auf Luke Bakio. Und das wollte ich einfach nochmal erwähnen. Die Offensivabteilung, ne? Das sieht ja gar nicht schlecht aus.
Ja. Ja, vor allem, dass wir nach 3 Minuten einfach mal schon führen, ist auch mal wieder Balsam auf die Hertha-Seele, auf die geschunden. Ne? Ja, Olympiastadion ist ausgerastet. Also ein paar Freunde waren ja irgendwie mit im Stadion und haben das auch mal wieder so schön erlebt, dass es auch so knallen kann von Anfang an. Ne? Fahr, was haben wir denn jetzt besser gemacht als im Derby gegen Union?
Naja, ganz klar die Offensive, ne? Muss man schon sagen. War so eine Anknüpfung auch ans Pokalspiel gegen Braunschweig, wo es in der Offensive auch gut lief über die Flügel. Und auch defensiv, muss man sagen, haben wir es ja, wie man am Ergebnis sieht, auch besser gemacht, weil wir haben nur einen Gegentreffer kassiert. Wobei ich sagen muss, dass das teilweise doch mehr als glücklich war, aber es gehört halt dazu. Aber ich würde sagen, dass wir auch defensiv, gerade auch in der ersten Halbzeit, kompakter gestanden haben, tatsächlicherweise. Und insgesamt war das spielerisch viel besser als gegen Union, weil gegen Union ist ja nichts passiert, streng genommen. Ja, da haben wir die Hütte vollgekriegt und nach vorne ging nichts. So, um es mal ganz kurz zu fassen. Und ja, gegen Frankfurt haben wir die Hütte hinten nicht vollgekriegt, mit viel Glück nur ein Gegentor kassiert und haben aber nach vorne was gebracht. Also das waren schon zwei völlig unterschiedliche Spiele, ja, zugunsten des Frankfurt-Spiels, was wesentlich besser lief als gegen Union. Also anders kann man das eigentlich gar nicht zusammenfassen. Die Spiele lassen sich gar nicht vergleichen, so gesehen. Ja.
Ein großer Punkt war halt, wie ihr schon angesprochen habt, Kanga für Selke, der halt wirklich auch mit dem Rücken zum Tor halt super in der Lage ist, den Ball festzumachen und dann halt auch Geschwindigkeit hat und auch so ein bisschen Körperkontrolle, um sich dann auch um einen Spieler rumzuwinden. Und dadurch sind ganz viele gefährliche Situationen entstanden. Und man sieht halt auch, dass wir haben ja über Struktur beim letzten Mal gesprochen, dass schon auch gerade das Pressing, die Balleroberung in Gegners Hälfte hat sehr gut funktioniert. Daraus ist ja auch das 1-0 resultiert. Und das hat das ganze Spiel über ganz gut funktioniert. Und dass man dann halt auch schnell und konsequent und vertikal in die Spitze spielt und nicht erstmal irgendwie, ach, erstmal hinten rum und ach, dann ist kurz einer mal eingeschlafen. Ach was, wir haben ja den Ball und Anne, jetzt ist er wieder weg und alles, der Gegner hat sich schon längst sortiert, sondern nee, das war gegen Frankfurt auch gerade in der zweiten Halbzeit mit Tempo nach vorne, Luke Bacchio. Serda hat für mich auch ein bärenstarkes Spiel gemacht, also muss man auch nochmal herausheben.
Ja.
Wir hatten auch Chancen, das Spiel zu gewinnen, Frankfurt aber auch. Da muss man natürlich sagen, im Endeffekt sind wir da mit dem 1-1 auch gut bedient. Wenn man da nochmal guckt, die Elfmeterszene am Ende, die war natürlich heikel für die, die es nicht gesehen haben. Der Schiri zeigte schon auf den Punkt, weil Christensen da auch den Frankfurter berührt hatte. Dann hat der Videoassi da nochmal eingegriffen, der hat sich das minutenlang angeguckt und es gab zwar eine Berührung, aber der Schiedsrichter meinte halt, okay, ich hatte so eine großzügige Linie, ich hätte das im Mittelfeld auch nicht als faul gepfiffen, weil die Berührung einfach nicht ausreicht, dass jemand hinfällt. Und das fand ich aber gut und auch sehr mutig, muss man aber auch schon sagen. Also viele Schiedsrichter hätten das wahrscheinlich einfach aufgrund der Berührung, weil, muss man auch sagen, ist halt natürlich auch ein bisschen dumm von Christensen, da die Hand nicht wegzunehmen, schon einfach gepfiffen. Und von daher, da hatten wir dann halt auch viel Glück. Ich kann auch die Frankfurter verstehen, wenn die sich aufregen, aber es war im Grunde schon richtig. Und von daher geht dann auch das 1-1 vollkommen in Ordnung. Aber es vermittelt erstmal ein gutes Gefühl, weil, was wir auch noch nicht angesprochen haben, die Choreo am Anfang des Spiels war ja auch wirklich episch geil, muss man auch einfach mal sagen. Jetzt zum 130-jährigen Jubiläum hat sich die Ultras da wirklich nochmal echt alles gegeben und das hat auch für Gänsehaut gesorgt, auch bei unserem Präsi, dem Kai, ne? Da hatte man, finde ich, jetzt auch nach diesem Spiel hat man auch so das Gefühl, da wächst vielleicht dann doch jetzt wieder was zusammen, Fanszene, Mannschaft, Offizielle, also das hat mir sehr viel Mut jetzt für die Zukunft gemacht, das Ganze.
Ja, vor allem, weil ja auch die Spieler, als wäre es ein Sieg gewesen, und das hat sich ja auch wie ein erfolgreiches Spiel angeführt, anschließend in die Kurve gegangen sind. Ne? Das ist ja, wann geht man nach einem 1-1 schon mal in die Kurve? Also das sieht echt gut aus. Aber nochmal ganz kurz zu der Elfmeterszene, weil Nick, du würdest mich ja eh danach fragen.
Absolut.
Ein ganz entscheidender Satz ist gefallen, und zwar nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Ja, und das ist ganz, ganz wesentlich. Und das ist in der vergangenen Saison, das ist in den vergangenen Jahren, in diversen Spielen, aber auch vor allem bei der Hertha, immer viel zu oft gepfiffen worden. Eine Berührung, der Gegner lässt sich fallen und sofort Kontakt ist da gewesen. Also absolut gerechtfertigt, Elfmeter oder was weiß ich nicht alles. Ne? Man muss diese Situationen bewerten. Man muss bewerten, kann der Spieler weiterlaufen? Kann er was daraus machen? Ist er dadurch zu Fall gekommen? Genauso beim Handspiel. Wurde eine klare Torchance verhindert oder wurde nur eine Flanke verhindert? Wäre der Ball überhaupt angekommen? Sowas muss man berücksichtigen, wenn man ein Videoassi hat. Und das wird viel zu wenig gemacht. Das wird immer nur dieser Kontakt gepfiffen. Und deswegen bin ich absolut bei dem Schiedsrichter, ganz unabhängig davon, ob das Hertha war oder nicht.
Das ist ja natürlich.
Glaubt es mir oder glaubt mir es nicht. Ja, aber es ist einfach Fakt, dass diesen Elfmeter kannst du nicht geben. Der Schiedsrichter hat nur einen Fehler gemacht. Er hat gepfiffen. Und das ist natürlich ein Problem, weil es war theoretisch keine krasse Fehlentscheidung. Und eigentlich heißt es laut Regelwerk, nur krasse Fehlentscheidungen sollen revidiert werden. Also es ist eine schwierige Kiste. Ich hätte ihn nicht gegeben und bin natürlich froh, dass er nicht gegeben wurde.
Die Regel an sich ist ja schon Bullshit. Also wenn wir den Videoassi haben, wo fängt dann eine krasse Fehlentscheidung an und wo hört sie auf? Also wenn du ihn hast, dann guck dir das doch einfach noch an. Ich meine, klar gibt es viele, die dann genervt sind, wenn das Spiel mal für 1-2 Minuten unterbrochen ist, aber lieber so und man guckt sich lieber mal eine Szene mehr an und entscheidet dann richtig. Also
das Wort, was der Kommentator ja auch mal wieder benutzte, war ja touchiert, was ich ich ja, finde ich, sehr passend finde irgendwie, ne, weil es ja wirklich nur so ein ganz leichtes Ding ist. Und was der Frankfurter daraus gemacht hat, ist, passt natürlich überhaupt nicht zu dieser Berührung halt, ne. Das stand irgendwie auch nicht so im Einklang. Von daher kann ich das auch absolut nachvollziehen und freue mich aus Hertha-Sicht, dass der Videoassi tatsächlich einen Lauf für uns hat, oder? Kann man das schon fast sagen, Flo?
Müsste man so sagen, ja.
Ja,
also gebe ich dir recht, ja.
Nehmen wir mit.
Darf so bleiben.
Was Khalid auch gesagt hat, hier unser Präsi, ja, Kai Bernstein, der ja auch bei uns im Podcast ja auch schon erzählt hat, was er die ersten 100 Tage ja alles vorhat, ne? 50 Tage ist er jetzt im Amt, hat sich da demonstrativ in die Ostkurve, also unten, ins Rund gestellt, ne? Mit Berlin-Marzahn steht drauf auf seinem Shirt. Also mehr Kurve und mehr Fan kann man gar nicht symbolisieren, oder?
Ich bin der Meinung, er hätte glasige Augen gehabt, als er die Choreo gesehen hat.
Absolut.
Hat er auch.
Ja, das sah sehr emotional aus.
Ja, definitiv. Der ist mit vollen Herzen dabei. Und ich finde das, was bisher in 50 Tagen anscheinend im Hintergrund passiert ist, das kann man ja auch, das kriegt man ja nicht mit. Aber dadurch, dass man es nicht mitkriegt, scheint es gut zu sein. Also seitdem er gewählt ist, haben wir nichts mehr von Lasi gehört, auch nicht von irgendwelchen anderen Geschäftsstellen, Mitarbeitern oder Leuten aus dem Aufsichtsrat. Es herrscht erstmal Ruhe. Der Bobic hat es ja auch ganz klar gelobt, dass der Kai Bernstein halt nicht nur irgendwie Fan ist, sondern schon auch weiß, was er zu tun hat und wie er auch gewisse Dinge zu bewerten hat. Dass er da halt trotzdem auch eine gewisse Ruhe reingebracht hat. Er hat halt, hat er ja bei uns im Podcast auch gesagt, er hat halt den Vorteil, dass er eine hohe Akzeptanz eigentlich bei allen Herthanern irgendwo hat, sowohl in der Fanszene als auch auf der Geschäftsstelle. Er kennt die Aufsichtsratmitglieder noch von früher etc. pp. Und er wird halt respektiert. Ne? Und so wie er auch bei uns rübergekommen ist, ist es ja auch einfach ein sympathischer Kerl. Ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er das echt geschafft hat, da jetzt so ein bisschen die Leute einzufangen, sodass jetzt erstmal einfach Ruhe herrscht und wir uns auf das Sportliche oder die Offiziellen sich auf das Sportliche konzentrieren können.
Und er meinte ja auch, also jetzt hat er ja einen Brief an die Fans auch noch nach dem Spiel geschrieben, irgendwie, dass klar ist, dass Rückschläge trotzdem noch kommen werden, dass das jetzt nicht ab sofort hier den Höhenflug antritt. Das glauben wir ihm aufs Wort, würde ich sagen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß zu sehen und mitzuerleben, was sich da scheinbar irgendwie entwickelt, vor allem im Hintergrund, was man ja gar nicht so mitbekommt. Ne? Wollen wir noch, bevor wir das Frankfurt-Spiel abhaken, Fahr vielleicht noch über die wirklichen Torchancen, die ja noch zum Teil selbst vereitelt wurden von Jovetic nochmal sprechen.
Ja, Jovetic hat durchaus eine unglückliche Figur gemacht in dem Spiel, muss man sagen. Alleine seine Torchance nach dem Zuckerpass von Luke Bacchio muss man wieder hervorheben, hat Flo völlig richtig gesagt. Also der Junge blüht richtig auf unter Sandro Schwarz oder warum auch immer er aufblüht, keine Ahnung. Aber zeigt viele gute Aktionen. Es klappt natürlich nicht alles, kann man auch gar nicht erwarten, aber es klappt erstaunlich viel. So auch dieser Pass auf Jovetic, der dann mehr oder weniger frei aufs Tor zurennt und den Ball dann irgendwie ganz kläglich links daneben kullern lässt. Keine Ahnung, was er sich da...
Hat er sich von Selke abgeguckt?
Selke hätte das Ding ja durchs Marathon-Tor geballert. Also das war schon, der war ja flach, ja. Aber irgendwie schien der Trapp so eine Aura zu haben, dass er gesagt hat, schieße ich lieber vorbei. Also es war schon kläglich, muss man sagen. Und dann hat er ja auch noch den Schuss von Serdar war es, glaube ich, vereitelt, wo er dann irgendwie reingeflogen ist, warum auch immer. Und dadurch der Ball leider nicht aufs Tor gekommen ist, der Ball wäre, glaube ich, durchaus gefährlich gewesen. Ja, und auch sonst, was gab es sonst noch für, das waren zwei Großchancen, Jovetic, Serdar.
Ja, Luke Bacchio hatte auf jeden Fall noch zwei gute Möglichkeiten. Eine, würde ich sagen, dick, die war schon irgendwie aus 7-8 Metern, hat er direkt leider auf den Torwart geknüppelt.
Ja, genau.
Ja, und dann noch eine
so ein Schlenzer noch, ne?
Ja, noch so ein Schlenzer.
Na, der hat also zwei Leute aussteigen lassen im Strafraum. Das war wirklich, absolut. Was Luke Bacchio wirklich im Moment zeigt, ne? Der schlägt Flanken, der spielt in den Lauf, hoch in den Lauf. Das ist einer der schwersten Bälle, in den Lauf den Ball quasi hoch zu spielen, sodass er getimed genau auf den Mitspieler ankommt. Das sind wirklich schwierige Bälle.
Ja.
Und dann auch noch Alleingänge, ja. Die Momente hat er schon gut erfasst, aber so im Strafraum, da ist es dann eben doch so, dass man sagen muss, da muss ich Khalid recht geben, der das hier auf der Couch gesagt hat, im Strafraum dann doch mal eher ablegen, das wäre schon ganz gut.
Dafür hat er aber auch wieder ganz vernünftig nach hinten gearbeitet. Man hat ihn da relativ häufig gesehen.
Definitiv.
Und hat auch Bälle erkämpft und beim Pressing geholfen und so weiter. Das war ja eine Sache, die wir sonst immer an ihm bemängelt haben. gerade du, Flo, kann ich mich gut dran erinnern. Ist immer gesagt,
ja, zu Recht, ja, auch zu
mit,
Recht.
Mit Luke Bacchio sind wir ja ein Mann weniger irgendwie, weil der nicht nach hinten arbeitet, ne?
Ja, die Rolle hat jetzt Selke übernommen. Gut, der hat Gott sei Dank nicht gespielt.
Ja, also das war, ist ja auch auffällig. Und ich glaube, anders funktioniert es auch nicht mehr im heutigen Fußball. Da muss jeder sowohl nach vorne als auch nach hinten arbeiten, egal in welcher Position er spielt. Jeder Spieler hat sowohl eine offensive als auch eine defensive Aufgabe. Und wenn die jeder erfüllt, dann funktioniert es. Und wenn nicht, dann tun sich da Lücken auf und dann wird es schwierig. Ne? Aber das hat er auch gut gemacht. Aber Nick, du hast nach den Chancen gefragt. Ich glaube, wir hätten ohne weiteres 3 Tore machen können, / müssen.
Müssen,
ja. Ja, haben wir am Ende des Tages nicht. Wir haben recht früh das erste Tor gemacht. Dabei ist es dann auch geblieben. Auf der anderen Seite hätte Frankfurt genauso viele Tore machen müssen. Auch, ja. Und mit dem Elfmeter, der, ich glaube, es war schon wieder 88. oder so, ne? Relativ,
ja.
Oder 89. sogar, so ziemlich.
Naja, mit Ende. Dieser Zeit noch vor dem Fernseher,
ja, okay, ja,
war das ja schon längst in der Nachspielzeit. Ne?
Genau, aber ich sag mal so, vom Ereignis her, in der 89. Ja. ertönt der Pfiff und du denkst dir schon, fuck, Alter, jetzt kriegen die auch noch den Elfmeter, den sie auch sonst gekriegt hätten, sag ich mal. Und dann ist das ganze Spiel, was eigentlich gut gelaufen ist, womit man zufrieden war, wo man sich auch mit der Punkteteilung arrangiert hätte, wäre völlig im Arsch gewesen. So von daher ist das mit dem 1-1 völlig in Ordnung und eher positiv als negativ zu bewerten. Also ich bin da auch eher positiv rausgegangen
und, jetzt,
und habe mich über das Spiel gefreut.
Und jetzt musst du dir mal überlegen, ne? Angesichts dieser gut herausgespielten Chancen auf beiden Seiten, ist es ja eigentlich der absolute Wahnsinn, dass die beiden Tore aus eklatanten Fehlern entstehen. Also das sind die einzigen Tore, die gefallen sind, sind durch nicht gut herausgespielte Chancen, sondern durch wirklich haarsträubende Fehler, die Hertha einfach nicht abgestellt bekommt, entstanden. Genau. Ne? Urimovic vertändelt diesen Ball völlig unnötig.
Ja,
und dann stehen wir hinten total offen. Das muss einfach nicht passieren. Ja? Ja. Auf der anderen Seite ist es genauso passiert, okay. Aber das ist wieder, also dass wir das nicht abgestellt bekommen, kein Abwehrspieler schafft das, ne? Also Urimovic nicht, Nick Stark nicht, ne? Boyata nicht. Alle Abwehrspieler, die wir so haben, sind für solche Böcke gut oder hatten, ne? Also wann kriegen wir denn endlich mal einen Abwehrspieler, der das gebacken kriegt, solche Fehler nicht zu machen?
Und was wir auch noch brauchen, sage ich euch, in der Winterpause holen wir nochmal einen neuen Keeper, weil ich meine, ja, der Christensen hat jetzt keinen mega Bock geschossen, aber ich kann mich an eine Szene gleich am Anfang erinnern, wo er durch den Strafraum gesegelt ist wie Falschgeld. Beim Elfmeter sah er auch nicht gut aus. Also ich will das jetzt gar nicht so als großes Thema aufmachen, aber nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Wir werden uns nochmal über die Torhüterposition unterhalten. Da bin ich mir
hundertprozentig sicher. Khalid, wir müssen auf jeden Fall heute noch über die Torhüterposition
sprechen. Ja, hinten dran, ja.
Ja, die Überleitung von Khalid ist großartig. Das muss
großartig,
man
sagen, wirklich.
Also richtig ans Skript gehalten.
Ein roter Teppich. Ja, was war da los? Weil wir haben ja eigentlich gesagt, es ist herrscht Ruhe gerade. Akte Hertha ist im Moment auf Hold, ja, aber ist gar nicht. Gab Stress beim Torwarttraining. Ja. Rune Jahrstein wurde jetzt suspendiert, rausgeschmissen. Es ist nicht so viel bekannt, Khalid. Ne? Es gab Stress mit dem Torwarttrainer und es war wohl so doll, hat Freddy Bobic gesagt, dass eine einfache Rüge da nicht ausreichte. Ne?
Ja, der Menger meinte auch, der hat sich auch nicht im Detail geäußert. Er meinte, das wird er vielleicht irgendwann mal tun. Aber nur so viel, er meinte halt, er hätte so etwas noch nie erlebt und das soll wohl richtig krass gewesen sein. Also da muss... ist natürlich jetzt nur eine Mutmaßung, aber da muss der Jahrstein wahrscheinlich schon richtig heftig beleidigt haben oder so, ne? Also halt wirklich so komplett am Thema vorbei. Und ich habe halt auch in den Social Media auch so ein bisschen mal so ein paar Stimmen mir angeguckt. Der Menger hat ja auch nicht jetzt so als Torwarttrainer so eine gute Reputation. Das kann ich nicht beurteilen, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Aber der hat auch nicht so jetzt den guten Ruf. Ich meine, vielleicht hat der Jahrstein da ja auch irgendwo recht mit dem, was er vielleicht kommunizieren wollte. Aber hat es anscheinend halt einfach auf eine falsche Art und Weise getan. Und dann ist es eigentlich auch egal, was du sagst. Wenn du anfängst, andere Leute zu beleidigen oder sonst was, dann ist es egal, was du sagen willst. Das geht halt nicht. Und ich kann schon Bobic verstehen, in so einer großen Gemeinschaft, die man ja auch irgendwo bilden will, da muss man ja auch irgendwo eine Grenze setzen. Und wenn einer diese Grenzen überschreitet, da muss man halt reagieren, weil sonst macht man sich ja lächerlich, sonst macht ja jeder, was er will. Ist natürlich schade, weil Jahrstein seit 8 Jahren bei uns ist und sich halt nie irgendwas zu Schulden kommen lassen, ist natürlich schade, aber ja, meine Güte, Leben geht weiter. Also suspendiert, da gibt es jetzt wahrscheinlich ein Gespräch mit dem Berater und dann wird der Vertrag aufgelöst, kriegt er einen feuchten Händedruck und weiter geht's.
Gut, dann haben wir gleich zwei Torwartprobleme, meinst du, bis zur Winterpause?
Ja? Ja, ich weiß gar nicht, wer ist denn Ersatztorwart? Wir haben doch so einen Ernst geholt oder so,
ja, wie er heißt. Ne? Ich glaube, ja, der saß auch auf der Bank jetzt.
Ja, also, keine Ahnung, ob der halten kann. Also weiß ich nicht.
Einen haben wir noch.
Kennt ihn jemand?
Nee. Nicht wirklich. Aber ansonsten muss halt einen aus dem Jugendkader nehmen. Torhüter gibt es immer.
In Deutschland sowieso, ne?
Ich meine, denk mal an den Lotka, den hat auch keiner auf dem Zettel gehabt. Dann haben sie den in den Kasten gestellt und auf einmal wollte ihn jeder haben. Und ja, in Dortmund zum Beispiel sitzt er jetzt auch auf der Bank als zweiter Torwart. Wenn da also irgendwas doch, ne? passiert, steht der bei Dortmund zwischen den Pfosten, ne?
Nächste grandiose Überleitung ist ja das übernächste Spiel.
Das war aber nicht gescriptet. Ist jetzt Freestyle.
Ja, ja, also mit großen Schritten nehmen wir uns schon so einen richtig dicken Fisch. Vorher noch Mönchengladbach, auch nicht schlecht unterwegs. Jetzt am Freitag 20.30 Uhr, so ein richtig schönes Flutlicht-Abendspiel. Platz 3 aktuell in der Tabelle. Kriegen wir da auf den Sack? Können wir da jetzt genauso schön auch frei aufspielen, wie wir das jetzt gezeigt haben? Oder müssen wir jetzt alles wieder umstellen?
Nein, umstellen müssen wir eigentlich wenig bis gar nichts. Also die Aufstellung würde ich auch so belassen. Man muss halt gucken, was ist mit Plattenhardt. Der hat ja jetzt gegen Frankfurt nicht gespielt, aufgrund muskulärer Probleme, glaube ich. Wenn der wieder fit wird, dann kommt er in die Startelf. Den Rest kannst du eigentlich so belassen wie gegen Frankfurt. Das Spiel kommt uns auch wieder entgegen. Also es ist gerade von Vorteil, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die tendenziell oder höher eingestuft sind als wir, das Spiel machen wollen. Und von daher, da kann man dann erstmal genau das umsetzen, was ja der Schwarz machen will. Pressen, Ballgewinne, schnell nach vorne spielen. Wir hatten ja auch gegen Frankfurt, glaube ich, 39% Ballbesitzer. Also wir brauchen unbedingt nicht den Ball, den werden wir in Gladbach nicht unbedingt haben. Von daher bin ich da sehr optimistisch. Ich habe diesmal jetzt auch mal ein bisschen recherchiert, wie es so in der Vergangenheit aussah. Nicht so, dass ich so auflaufe wie beim letzten Mal. Letzte Saison haben wir ein Spiel gegen Gladbach gewonnen, das Heimspiel, auswärts verloren. Aber 2019 haben wir zum Beispiel auch mal 3-0 in Gladbach gewonnen. Also es ist jetzt kein Angstgegner unsererseits, würde ich jetzt mal sagen. Von daher, ich hoffe einfach, dass wir konstant in die Leistung von Frankfurt sozusagen reinbekommen, dass wir das jetzt einfach mal wirklich bestätigen. Dann wird die Brust auch breiter, mehr Selbstvertrauen, viele Dinge gelingen dann auch besser und das wäre halt wunderschön und ich hoffe, dass es so kommt und ich weiß, dass es so kommt. Deswegen gewinnen wir das Ding 2-1.
Fahr, in der letzten Saison hat sich ja so ein bisschen rausgestellt, dass wir auswärts eigentlich immer besser waren, weil wir irgendwie freier aufspielen konnten, weil die Köpfe frei waren. Das spielt irgendwie in dieser Saison bisher keine große Rolle, zumindest die beiden Auswärtsspiele, die wir hatten bereits. Ne?
Er würde wohl eher dafür sprechen, dass sich das sogar gedreht hat, dass wir vielleicht wieder zu einer alten, aber das wäre jetzt ganz ehrlich, Leute, wir laufen auf Spieltag 3 zu. Ja, wir haben jetzt zwei Bundesligaspiele und ein Pokalspiel, was eh immer anders zu bewerten ist und anders läuft. Also da kann man, glaube ich, jetzt keine Prognose stellen. Aber ja, stimmt schon, vielleicht gewinnen wir mal oder finden zu unserer alten Heimstärke zurück, die wir früher immer hatten, zu den glorreichen Zeiten, war ja Hertha wirklich zu Hause kaum zu besiegen. Dafür in der Ferne oftmals nicht so gut. Keine Ahnung, kann man, glaube ich, gar nicht festmachen. Ich würde mich auch Khalids Worten anschließen, dass uns die Auswärtsspiele trotzdem immer noch ein bisschen mehr liegen, weil irgendwie der Druck da nicht so auf den Schultern lastet oder ein bisschen weniger, man ein bisschen aufbefreiter spielen kann. Aber ob es jetzt Heim- oder Auswärtsspiel ist, weiß ich nicht. Glaube ich, kommt immer ganz viel drauf an, wie man ins Spiel reinkommt, ob einem da gleich was glückt, so wie gegen Frankfurt. Grundsätzlich würde ich auch sagen, alles so belassen, wie es ist. Schön bei diesem 4-3-3 bleiben. Einzelne Positionen kann man immer austauschen, auch während des Spiels, wenn man merkt, dass da einer irgendwie einen schlechten Tag hat oder nicht so den richtigen Zugriff findet, ansonsten tatsächlich alles so lassen, schön pressen und Ball erobern, auch schon in der gegnerischen Hälfte, das haben wir gegen Frankfurt auch spitzenmäßig gemacht, gerade in Halbzeit 1, das bringt immer viel und dann glaube ich aber dennoch, dass Gladbach sich zu Hause nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Ich glaube, mehr als ein Unentschieden ist realistisch nicht drin. Wäre aber auch völlig okay gegen Gladbach auswärts. Deswegen tippe ich 2-2.
Oh, 4 Tore.
Jo. Ja, Nick, dann mach du doch weiter. Was ist denn deine Prognose für das Gladbach-Spiel?
Ente oder Trente. Ich freue mich auf jeden Fall über eben diesen gewonnenen Optimismus irgendwie. Es war irgendwie ein schönes Spiel im Olympiastadion. Ja, diese Stimmung, so ein frühes Tor hat unglaublich viel freigesetzt bei Fans, die direkt belohnt wurden, auch für die Ostkurve, die da Gas gegeben hat mit der Choreo und so. Das ist ja wirklich, besser kann man ja gar nicht starten. Und dann kann so ein Spiel ja auch noch sich gerne so ein bisschen verändern, wenn es nicht ganz in die Hose geht. Also das 1-1 fand ich, geht voll in Ordnung. Und so mit diesem Schub, mit dieser Motivation, da jetzt on the road zu gehen, ja, und in Gladbach da gern durchaus das ein oder andere Tor irgendwie zu machen. Ja, also wir haben ja genug Personal, die das scheinbar jetzt irgendwie alle können. Ja, dürfen sich nicht nur nicht gegenseitig anschießen. Das wäre ganz wichtig.
Guter Hinweis.
Ich glaube, für einen Sieg bin ich noch nicht dabei.
Also,
ich
bleibe, Ach komm.
Ja, ich weiß, du bist jetzt hier. Aber du, ich habe jetzt ein 1-1 getippt beim letzten Spiel. Und von daher, da bin ich jetzt so happy über diese.
Es geht hier nicht darum, Tippkönig zu werden, Nick. Wir brauchen mehr Optimismus und mehr positive Energie.
Also, wir gewinnen 1-0 in Gladbach.
Wir gewinnen 1-1 gegen Gladbach.
Okay, guter Mann.
Ja, Flo, dein Tipp gegen Gladbach.
Nicht nur du hast 1-1 getippt gegen Frankfurt, ne? Ich auch. Ja.
Absolut.
Und weil ich jetzt so einen Flow habe, tippe ich auf einen Sieg. Ja. Also ich habe total Bock. Also das muss ich wirklich mal festhalten. Ich habe seit langem mal wieder so richtig Bock aufs nächste Hertha-Spiel. Und das muss so bleiben und deswegen muss Hertha jetzt die ersten 3 Punkte holen. Die Aufstellung muss so bleiben, das sehe ich genauso wie Fahr und hoffe dann einfach mal, dass mehr Chancen, die wir uns wieder kreieren, dann auch zu Toren umgemünzt werden. Genauso werden wir auch anfällig sein für Gegentreffer. Das heißt, ich sage einfach, Gladbach macht zwar 2 Tore, wir machen aber 3 und ziehen das Ding.
Oh, 5 Tore.
Das wäre ja ein krasses Spiel, ey.
Festival am Freitagabend. Nehme ich gern genau so, wie du das gerade geschildert hast. Wir freuen uns sehr auf ein schönes nächstes Hertha-Spiel. Vielen Dank für diese Runde und wir hören uns alle nächste Woche wieder, wa? Macht's gut, Jungs. Hau, euer Jürgen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.